Herzlich willkommen hier bei Nachhalt zu einem ganz besonderen Podcast-Format.
Die mittlerweile vierte Ausgabe der Public Climate School findet natürlich auch an der HU Berlin in diesem Jahr statt. Die Scientists for Future HU und das Nachhaltigkeitsbüro planen ein buntes Programm, um der Thematik der Klimakrise eine Woche lang die Bedeutung beizumessen, die sie erfordert.
Wir vom Podcast-Team begleiten die Public Climate School in dieser Woche mit regelmäßigen Veröffentlichungen kurzer Interviews mit spannenden Persönlichkeiten.
Mehr Infos zur Public Climate School findet ihr natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt geht's erstmal direkt los mit dem heutigen Interview.
Zum vierten Tag der Public Climate School. Heute zu der Frage, wie können wir eine klimagerechte Welt für alle schaffen? Und da haben wir bei uns zu Gast Herrn Philipp Oehlmann. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute für dieses Interview.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ich freue mich.
Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen für alle?
Klar. Ich bin Philipp Oehlmann. Ich leite an der Theologischen Fakultät der HU den Forschungsbereich religiöse Gemeinschaften und nachhaltige Entwicklung. Das ist ein drittmittelfinanzierter Bereich, in dem es vor allem darum geht, die wechselseitige Abhängigkeit von nachhaltiger Entwicklung und Religion und Religionsgemeinschaften zu untersuchen. Wir haben vor allem einen Schwerpunkt auf dem subsaharischen Afrika, also auf Südafrika vor allem, Nigeria, Ghana, Kenia. Das sind so die Schwerpunktländer, sowie auch dem Nahen Osten, und schauen uns da eben an, wie Religionsgemeinschaften und wie Religion zu einer nachhaltigen Welt beitragen kann.
Ja, cool. Wir würden einfach mal beginnen. Und zwar ist die Frage, wie können wir eine klimagerechte Welt schaffen, ja, eine sehr, sehr große, sehr breit gefächerte Frage. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit, was heißt denn eigentlich genau Klimagerechtigkeit? Also was steckt eigentlich hinter diesem Begriff, den wir ja jetzt inzwischen echt öfter zu hören bekommen?
Ja, ich glaube, da sozusagen kriegt man von unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Antworten. Aber da, das ist, finde ich, eine ganz interessante Frage, wenn man sich sozusagen die Rolle von Religion und Religionsgemeinschaften auch anschaut, weil sozusagen Gerechtigkeitsvorstellungen ja auch ganz stark von religiösen Vorstellungen und religiösen Einstellungen beeinflusst sind. Ja, also wenn wir jetzt über Klimagerechtigkeit sprechen, Gerechtigkeit zwischen wem? Ja, zwischen den Generationen, also intergenerationale Gerechtigkeit, dass die Leute sozusagen, die nach uns folgen, ja, oder die jetzt jung sind, noch genauso leben können wie die, die jetzt alt sind, oder sozusagen wie wir jetzt leben können, dass die nachfolgenden Generationen noch genauso leben können, ja, sozusagen eine Frage von Klimagerechtigkeit, oder Klimagerechtigkeit sozusagen im geografischen Sinne, dass man Gerechtigkeit zwischen verschiedenen Weltregionen sich anschaut, ja, also das sozusagen. Im Wesentlichen sind wir in Europa die Verursacherinnen oder auf der Nordhalbkugel in Nordamerika und Europa die Verursacher des Klimawandels. Die Leidtragenden sind dann diejenigen, die in den trockeneren Regionen der Welt plötzlich weniger Niederschläge haben. Ja, und sozusagen, also da ist ganz klar die Frage und natürlich damit verbunden, wer muss dann reduzieren? Ja, ist es sozusagen gerecht, wenn alle Menschen der Welt auf dasselbe Wohlstands- und Konsumniveau vor allem ja auch und damit ja auch den ökologischen Fußabdruck von Europa und Nordamerika kommen, ja, sozusagen, das wäre ja eine Form von Gerechtigkeit. Alle dürfen gleich viel CO2-Ausstoß und ökologischen Fußabdruck produzieren. Oder sozusagen ist es gerecht, wenn man sagt, naja, die Menschen in Europa und Nordamerika, vor allem andere Länder auch, aber sozusagen das sind ja die Hauptregionen, müssen reduzieren, dass sie sozusagen auf das Niveau derer kommen, die langfristig nachhaltigen ökologischen Fußabdruck haben. Oder sagt man sozusagen, alle müssen in prozentual reduzieren, ja? Also das sind ja Fragen, was ist an der Stelle gerecht? Also das ist überhaupt nicht einfach, da eine Entscheidung zu treffen. Und da sind natürlich auch in allen, also von hängt ganz stark von der Perspektive ab, ja? Sozusagen, warum in Europa würde man sagen, warum sollte man jetzt in Europa ausschließlich reduzieren und in anderen Ländern, zum Beispiel Südafrika, ja, warum sollten die da nicht reduzieren? Da fahren auch Leute mit dicken Autos rum, ja, warum sollte man da jetzt nicht? Auf der anderen Seite, im Schnitt ist der ökologische Fußabdruck und der CO2-Ausstoß in Südafrika deutlich geringer als in Europa. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man zunächst mal bei den Hochemissionsländern ansetzt? Und ich glaube, da gerade in Bezug auf solche Gerechtigkeitsfragen kann Religion eine ganz wichtige Rolle spielen, da auch Entscheidungen zu treffen und zu schauen, naja, was sozusagen sind denn die Gerechtigkeitsvorstellungen? Ist die Gerechtigkeitsvorstellung, dass alle gleich sind, oder ist die Gerechtigkeitsvorstellung, dass eben nicht sozusagen, dass jeder gleich viel abgeben muss? Also was sind dafür, welche Maßstäbe legen wir da an? Gerade auch in Bezug auf die Frage der Gerechtigkeit zwischen den Generationen, ja, dass man im Grunde ja dann die Interessen und die Lebensrealität derer berücksichtigt, die es noch gar nicht gibt, ein Stück weit ja auch, ja. Also zum einen natürlich die jetzt schon geboren sind und die jung sind, aber auch, es geht ja dabei darum, dass man eben auch die zukünftigen, die noch kommenden Generationen mit berücksichtigt. Und sozusagen gerade da kommen auch gängige Modelle aus der Ökonomie oder kommen da an ihre Grenzen und sozusagen da geht's dann schon in ganz grundlegende Vorstellungen, was ist irgendwie sozusagen eines guten Lebens und einer guten Zukunft hinein, die oft auch religiös beeinflusst sind. Und wo Religionen auch einen starke werteprägende Funktion haben oder einstellungsprägende Funktion haben. Also ein Beispiel aus dem christlichen Bereich ist sozusagen das Schlagwort Bewahrung der Schöpfung, ja, sozusagen das ist, also es geht man davon aus, dass die, und da gibt's auch unterschiedliche Ansätze, aber da sieht man auch in vielen Bereichen eine verstärkte Tendenz, sich sozusagen diesem Thema Bewahrung der Schöpfung zuzuwenden. Also sozusagen da gibt es verschiedene Ansätze, dass man eben sagen kann, naja, also dass die Schöpfung ist von Gott gegeben, dem Menschen, ja, jetzt im christlichen Bereich, und deswegen gibt es eine menschliche Pflicht, es zu bewahren, eben auch für kommende Generationen, ja. Also das sozusagen geht über die jetzigen Generationen hinaus. Wir sind sozusagen, wenn man das mal ein bisschen im religiösen Sprech sagen will, Gast auf Erden, ja, und das ist sozusagen ist eine Schöpfung, die irgendwie größer ist als die einzelnen Menschen, und sozusagen deswegen gibt es eine Pflicht, es zu bewahren, ja, also sozusagen, und das hat natürlich ganz starke Implikationen auch für diese Gerechtigkeit zwischen den Generationen, dass es eben für nicht was ist, was wir jetzt einfach verbrauchen können, sozusagen die Welt. Und auf der anderen Seite können Religionsgemeinschaften da auch entgegenwirken, ja, also es gibt auch im Christentum Strömungen, die sozusagen davon ausgehen, oder das ist ein bisschen was sozusagen eher historisch wichtig war, was sich abschwächt, aber gibt's immer noch, dass es Strömungen gibt, die sagen, also gerade so evangelikale Strömungen, da findet man das häufig, die sagen, dass die Erde dem Menschen gegeben ist und macht euch die Erde untertan, ist da sozusagen das Schlagwort, ja, auch der biblische Bezug. Ja, die Erde ist sozusagen zu unserer Verfügung da, ja, und es geht eben nicht darum, dass man die Erde notwendigerweise bewahren muss, sondern die ist für uns da und wir können die jetzt nutzen. Natürlich kann man dann auch sagen, wenn ich etwas langfristig nutzen will, muss ich es nachhaltig bewirtschaften, das ist ganz klar, und diese Einsicht setzt sich auch immer mehr durch, aber das zeigt so ein bisschen, wie diese theologischen Einstellungen da reinspielen, und man kann sozusagen noch eine Stufe weiter gehen und sagen, ja, es hängt auch davon, von der Vorstellung ab, was ich für eine Vorstellung vom Jenseits habe. Ja, also wenn ich, Religionen haben oft eine Vorstellung davon, dass sozusagen mit dem Tod das Leben nicht endet. So, wenn ich davon ausgehe, dass die Welt eh demnächst endet und sozusagen das Gottesreich anbricht, ja, oder dass das eh hier auf Erden alles nicht so relevant ist, dann habe ich auch keine Anreize, mich um die Erde zu kümmern. Wenn ich denke, naja, also das ist eh alles eine Qual hier auf Erden und danach beginnt das ewige Paradies. Ja, was wir in verschiedenen Religionen sozusagen irgendwie eine Jenseitsvorstellung eben haben. Ja, dann sozusagen, worum sollte ich mich dann jetzt um die Erde kümmern, wenn es danach eh alles besser wird? Ja, also sozusagen, dann versuche ich hier meine Zeit irgendwie rumzukriegen und vielleicht ganz gut. Aber wenn die Erde eh irgendwann endet und dann in die ewige Herrlichkeit alle eintreten, naja, dann brauche ich auch nicht so richtig. Also ne, diese Vorstellung von Leben nach dem Tod und von dem, was nach dem Leben kommt, haben da eine ganz starke Wirkung auch auf das Handeln der Menschen. Ja, also es, genau, das ist irgendwie. Und dann eben auch die Gerechtigkeit. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass es zukünftige Generationen vielleicht sogar gar nicht mehr geben mag, ja, das sind dann Extremfälle, dann habe ich noch weniger Interesse, irgendwie mich um solche Dinge zu kümmern. Genau, vielleicht das erstmal so weit. Ich glaube, wichtig ist eben zum einen diese grundlegende Ebene zu sehen, wie Religion sich auf Gerechtigkeitsvorstellungen damit auswirken kann, ja.
Ja, super spannend und besonders das Beispiel mit dem Leben nach dem Tod, also das sogenannte ewige Paradies, das ist mit Sicherheit auch eine Entschuldigung für manche, sich jetzt eben vielleicht nicht aktiv darum zu kümmern, das Leben auf der Erde zu bewahren nachhaltig. Das ist ja dann auch immer einfach eine Frage der persönlichen Einstellung, oder?
Genau, das ist es. Ja, das sozusagen, und davon, ich meine, die ganze Frage von Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit hängt ja wirklich daran, dass Leute das einsehen, sozusagen an den Einstellungen der Einzelnen, sozusagen, und natürlich ist es sozusagen auch wichtig, dass der Policy-Rahmen geschaffen wird, und vielleicht ist es noch wichtiger, dass sozusagen der globale und nationale und also auf allen Ebenen der Policy-Rahmen geschaffen wird, aber der kann nur geschaffen werden, wenn das die Leute auch mittragen, ja, wenn man sozusagen da auch die entsprechenden Einstellungen, zumindest auf einer grundlegenden Ebene, die Einsicht hat, ja, das ist was man bewahren muss, ja, ich glaube, da ist schon so, dass Religionen da einiges zu beitragen können. Und das sehen wir auch verstärkt, gerade auch in evangelikalen Strömungen des Christentums oder pentekostalen Strömungen des Christentums, sozusagen, die ja vor einigen Jahrzehnten noch sehr von so einer Einstellung geprägt waren, macht euch die Erde untertan und sozusagen, wo man wenig sozusagen, ja, Bewusstsein für ökologische Nachhaltigkeit oder für Nachhaltigkeit gesehen hat, ist ein bisschen pauschal jetzt gesagt, aber sozusagen von der Grundtendenz nicht falsch. Ja, da sieht man plötzlich, dass sich an ganz vielen Stellen diese Kirchen, diese Gruppen auch ökologischer Nachhaltigkeit zuwenden und da ein ganz, ganz starkes Umdenken ist. Ja, und das hängt auch damit zusammen, dass die Folgen des Klimawandels eben überall sichtbar sind. Ja, dass die Welt irgendwie, dass überall auf der Welt bemerkbar ist, dass die Erde so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und das wirkt sich dann eben auch auf die Theologie und auf die auf die Einstellungen in diesen Religionsgemeinschaften aus, dass man da sieht, aha, irgendwie muss man jetzt doch was tun, und dann ändern sich auch solche Einstellungen auf ganz interessante Weise, und das beobachtet man zurzeit sehr stark, gerade in Afrika, wo wir das beobachten, in den Ländern, in denen wir arbeiten. Da gibt es ganz viele Beispiele von Kirchen, die sozusagen sich mit dem Ökologiethema eigentlich nicht auseinandergesetzt haben bis vor 10 Jahren, wo es ganz starke Bewegungen gibt, sich damit nun zu befassen und auch ökologische Nachhaltigkeit im kirchlichen Arbeiten und in der Gesellschaft vor Ort zu verankern. Also das ist wirklich hochinteressant, was da gerade auch an Bewusstseinswandeln passiert. Und natürlich, was das auch für ein Potenzial birgt. Ja, also wenn ich sozusagen, wir müssen ja auch sehen, Religion, das ist in Europa jetzt so ein bisschen, spielt nicht oft keine große Rolle. Ja, gerade wenn man jetzt irgendwie sich Berlin anschaut, wo Religion zwar präsent ist, aber jetzt keine alltagsprägende Rolle für viele Menschen spielt. Das ist natürlich im globalen Süden ganz anders. Ja, also in vielen Ländern des globalen Südens, wenn man sich da jetzt Südafrika anschaut oder Nigeria, das sind Länder, wo wir 80%, 90%, vielleicht sogar noch mehr der Bevölkerung haben, die in irgendeiner Religionsgemeinschaft Mitglied sind und die da nicht nur sozusagen auf dem Papier Mitglied sind, sondern aktiv auch teilnehmen und die sich als hochreligiös bezeichnen würden und wo man sozusagen Religion eine ganz andere alltagsprägende Kraft hat, Und sowohl im privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich, ja, wenn man in Nigeria oder Ghana durch die Straßen fährt, sozusagen, dann sieht man große Werbung für verschiedene Religionsgemeinschaften, ja, also sozusagen wird ganz unmittelbar deutlich, dass das ganz präsent im öffentlichen Raum auch ist. Und das hat natürlich auch dann eine ganz stark diskursprägendes Potenzial und auch das Potenzial, bestimmte Themen voranzubringen und Bewusstseinswandel zu befördern, eben auch hin zu ökologischer Nachhaltigkeit und zu nachhaltiger Entwicklung. Ja, also das ist wirklich, da gibt's ein ganz, ganz großes Potenzial, was sozusagen da auch Religion und Religionsgemeinschaften voranbringen. Ja, ein anderes Beispiel aus Ostafrika, da gibt's einen Dachverband von Kirchen, die nennen sich Organization of African Instituted Churches, die bieten Fortbildungen für ökologische Landwirtschaft an, ja, und nutzen dabei kirchliche Strukturen oder nicht nur kirchliche, auch andere Religionsgemeinschaften, die arbeiten auch mit islamischen Gemeinschaften zusammen, nutzen Strukturen von Religionsgemeinschaften, um da ökologische Landwirtschaft auf lokaler Ebene voranzubringen. Ich meine, das hat natürlich ein unglaubliches Potenzial, wenn man sozusagen das dann auch gleich noch mit religiösen, gerade in diesen hochreligiösen Ländern mit religiösen Komponenten zusammenbringen kann. Und ich glaube, da ist Religion ein ja oft unterschätzter Faktor auch, der Bewusstseinswandel hin zur nachhaltigen Welt und hin zu ökologischer Nachhaltigkeit befördern kann.
Vielleicht können wir, oder versuche ich jetzt noch einmal so ein bisschen den Bogen zu spannen zu unserer großen Überfrage. Und du hast jetzt schon einige Aspekte auf jeden Fall genannt. Aber was ist deiner Meinung nach, was sind Punkte, wie können wir jetzt eben zu dieser klimagerechten Welt kommen? Vielleicht hast du da ja abschließend noch ein, zwei Aspekte. Was denkst du dazu?
Ja, ich glaube sozusagen, zu einer klimagerechten Welt kommen wir auf der einen Seite dann, wenn wir, und das sind zu einem wesentlichen Teil meiner Ansicht nach die Menschen im globalen Norden, also sozusagen in Europa und Nordamerika, es schaffen, einzusehen, dass wir über unsere Verhältnisse leben in ökologischer Hinsicht und dass es da dringenden Handlungsbedarf gibt, also ganz grundlegende Einstellungsänderung auch im Norden. Da ist schon sozusagen einiges unterwegs, aber das muss noch viel, viel grundlegender meiner Ansicht nach passieren. Aber auch sozusagen im globalen Süden Einstellungen sich ändern, dass eben das Modell des globalen Nordens nicht übertragbar sein kann. Ja, also es kann nicht funktionieren, dass alle nahezu 8 Milliarden Menschen der Welt nun auf dem gleichen Niveau leben wie die Menschen in den USA oder in Deutschland auch. Ja, also sozusagen das ist ganz klar. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass das alle einsehen. Und davon ausgehen muss man dann schon so, und an welchen Stellen müssen wir jetzt reduzieren? Und da ist ganz klar auch der globale Norden in der Pflicht, meiner Ansicht nach. Das Zweite ist, dass dafür, dass dann ein Policy-Rahmen geschaffen wird, auch Klimagerechtigkeit zu schaffen. Ja, also da können die Einstellungen auf individueller Ebene noch so gut sein, wenn das nicht entsprechend von globalen Vereinbarungen gedeckt ist, ja, dass man sich wirklich da und auf nationaler Ebene natürlich auch, ja, also sozusagen global, national und eben dann auch auf lokaler Ebene, also das sozusagen, da müssen die entsprechenden politischen Leitlinien auch geschaffen werden, dass man zu irgendeiner wie dann auch immer gearteten Klimagerechtigkeit kommt, ja, die sozusagen in der Summe eine nachhaltige Nutzung unserer Welt ermöglicht. Also ich glaube sozusagen, es sind diese beiden Ebenen, und ich glaube, Religion kann da auf der einen Seite unmittelbar zu beitragen, diese Bewusstseinsveränderungen zu bewirken. Ja, also gerade in der Hinsicht, dass es gerecht ist, wenn im globalen Norden die Menschen auch weniger konsumieren, weniger ökologischen Fußabdruck produzieren, weniger CO2-Ausstoß am Ende hervorrufen, ja, dass es sozusagen gerecht ist, wenn ich vielleicht kein großes Auto habe und mal eben nach Malle in den Urlaub jette. Auf der anderen Seite aber auch, auf der, können Religion und gerade Religionsgemeinschaften als ganz einflussreiche Akteure auch global natürlich auch auf dieses, auf diese internationalen Rahmenbedingungen einwirken. Ja, wenn man sich, was weiß ich, der Papst ist so das beste Beispiel als ganz einflussreicher politischer Akteur auch. Ja, natürlich hat das großen Einfluss, wenn Religionsgemeinschaften sich da auf UN-Ebene und auf nationaler Ebene auch, aber auch auf globaler Ebene dafür einsetzen, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser kurzen Episode angekommen.
Ja, ganz vielen Dank dir auch.
Bis bald.
Genau, bis bald. Tschüss.